Hallo und herzlich willkommen. Eine Folge über eingeschlafene Füße, die sich hoffentlich nicht so anfühlt. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, wir nehmen diese Folge relativ spät abends auf. Schlafen deine Füße schon?
Nee, wenn ich überhaupt ein Problem hätte, dann sind es wache Füße, also Beine,
ja.
Nämlich unruhige Beine habe ich mal gelegentlich. Also so auf dem Sofa liegend mit einem Buch in der Hand.
Mhm.
Das ist sozusagen das personifizierte Gegenteil. Unruhige Beine ist, wenn du dich nicht bewegst und wenn du das unstillbare Bedürfnis hast, deine Beine jetzt unbedingt bewegen zu müssen.
Ja.
Solltest du mit einem Partner, einer Partnerin auf dem Sofa liegen, macht ihn oder sie das verrückt. Kannst du nicht einfach mal deine Beine ruhig halten? Nein, kann ich nicht. Und die Leute, die dann richtig davon betroffen sind, die laufen dann durch die Wohnung und dann wird es auch wieder besser.
Okay, also das ist Restless Legs on the Couch Syndrome.
Ja, Restless Legs on the Couch Near Your Partner Syndrome.
Aber jetzt wollen wir nicht darüber sprechen, sondern über eingeschlafene Füße. Gibt es eine neue Studie? Gibt es einen wahnsinnig interessanten Befund? Oder bist du eben betroffen? Also weil sehr oft sprechen wir über Dinge, die wir irgendwie selber auch am eigenen Leib oder am eigenen Fuß schon erfahren haben.
Naja, nun, also ich meine, nehme mal an, eingeschlafene Füße und eingeschlafene Hände kennst du auch.
Ja.
So.
Wir haben auch übrigens in diesem Podcast schon mal darüber gesprochen, dass ich sogar ein ganzes eingeschlafenes Bein kenne.
Pardon?
Ein ganzes eingeschlafenes Bein. Du wirst dich erinnern, ich wache auf, da war ich noch sehr jung, das Telefon klingelt. Das Telefon steht im Wohnzimmer, weil es gab damals keine Handys. Ich stehe aus dem Bett auf mit meinem linken Bein, was völlig in Ordnung war, und will einen Schritt machen und habe kein rechtes Bein und falle wie ein Baum um und wundere mich, dass ich kein rechtes Bein habe und betaste es und es ist kalt und völlig gefühllos wie ein Leichenbein und ich denke, okay, irgendwie ist nachts mein Bein abgestorben und das wird jetzt amputiert werden müssen und dann relativ schnell begann es zu kribbeln und es kam wieder Gefühl rein. Erinnerst du dich nicht an diese wunderschöne Anekdote?
Doch, so wie du es jetzt erzählst, erinnere ich mich. Eingeschlafene Füße heißt eben, irgendwie ist ein Bereich, ein Fuß oder ein halbes Bein oder so oder auch die Hand oder ja. Der halbe Arm, einfach taub, eingeschlafen, ganz unangenehm, du fasst da dran und du spürst nichts.
Ja.
Und du hast so ein Gefühl von Verwundbarkeit, weil das ja irgendwie gar nicht mehr richtig zum Körper gehört, sehr unangenehm. Und dann bewegst du es, das ist dann der normale Weg, dann schüttelst du die Hände oder die Beine aus und bewegst es und dann fängt es an zu kribbeln, dann wird es richtig unangenehm, dann wird es schmerzhaft, dann kommt Ameisenlaufen oder wie auch immer, so elektrische, stichartige Schmerzen. Das ist dann aber ganz schnell auch wieder vorbei und dann ist wieder alles gut.
Mhm. Ja, aber sagen wir mal so, dass man es gar nicht mehr spürt, das ist ja schon für Fortgeschrittene. Also ich habe die Neigung, wenn ich am Schreibtisch sitze, wie jetzt gerade, trotzdem ein Bein übers andere geschlagen zu haben. Und wenn ich mich dann konzentriere, was ich meistens tue, wenn ich am Schreibtisch sitze, dann merke ich nicht, dass dieses Bein, was übereinander geschlagen ist, so langsam blutleer wird. Das ist zum Beispiel ein Problem. Aber ansonsten merkt man es ja meistens, wenn man aufwacht und eines der Gliedmaßen wacht nicht mit auf.
Das ist alles richtig, bis auf einen Begriff, nämlich den Begriff blutleer.
Ach.
Das ist tatsächlich ja die ganz normale Situation. Du sitzt irgendwie und du hast die Beine übereinander geschlagen und dann ist ein Bein eingeschlafen.
Wenn es nicht blutleer oder blutleerer ist, warum ist es dann kalt?
Ja, Moment. Okay, guter Einwand. Es ist unter anderem blutleer. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Es ist als Nebenbefund auch noch blutleer. Das eigentliche Problem ist, dass die Beine so übereinander geschlagen sind, dass der Nerv an irgendeiner Stelle, an der er relativ oberflächlich verläuft, abgedrückt ist.
Mhm.
Und das merkst du, wenn du richtig konzentriert arbeitest, möglicherweise nicht. Es tut auch nicht unbedingt weh.
Mhm.
Und dadurch entsteht dann diese Taubheit. Der Nerv wird abgedrückt und der Nerv kann dann Signale nicht mehr sauber übertragen und dadurch entsteht die Taubheit.
Ja.
Und wenn du jetzt die Beine anders übereinander schlägst oder einfach nur bewegst, wenn der Nerv wieder freigegeben ist, dann erholt er sich sehr schnell wieder und dann reagiert er erstmal über, indem er eben dieses Ameisenlaufen-Signal sendet. Das Problem ist nicht da, wo das Bein sich taub anfühlt, sondern das System ist irgendwo auf dem Weg zu der Stelle, wo das Bein sich taub anfühlt. Zum Beispiel in der Kniebeuge.
Okay.
Das ist aber kein Problem der Durchblutung, sondern ausdrücklich ein Problem vom überhöhten Druck an einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten empfindlichen Stelle. Und dadurch entsteht das Taubheitsgefühl. Ich habe das früher so als Kind, haben wir immer gesagt, das Bein ist eingeschlafen, kennt man.
Ja, klar.
Und das Bein wacht wieder auf. Das war bei uns jedenfalls ein stehender Begriff. Und das aufwachende Bein war dann immer ziemlich schmerzhaft, die aufwachende Hand auch.
Das Kribbeln vor allem.
Ja, das Kribbeln. Und das ist eben das eigentliche Phänomen. Aber es ist eben nicht ein Phänomen der Durchblutung, sondern es ist ein Phänomen des Drucks.
Was dann aber schon auch eine nicht so gute Durchblutung nach sich zieht. Oder ist das eine Korrelation oder wie würdest du
sagen? Das ist einfach nur eine Korrelation. Das Bein ist dann gleichzeitig kalt. Passieren tut es in der Regel nicht, wenn du die Beine übereinander legst, sondern passieren tut es in der Regel dann, wenn du nachts im Bett liegst und wenn Arm oder Bein oder wie auch immer an eine Holzkante drückt. Das merkst du im Normalzustand auch im Schlaf. Der Körper merkt das und der Körper legt sich dann um. Also so liegst du eigentlich nicht, es sei denn, du liegst betrunken im Bett. Dann funktionieren diese normalen Reflexe nicht mehr. Und dann bleibst du eben liegen und dann liegst du eben wirklich die ganze Nacht möglicherweise an irgendeiner doofen Holzkante mit dem Knie oder mit dem Ellbogengelenk. Und dann hast du, wenn du wach wirst, ein wirklich eingeschlafenes Bein. Und das tut dann auch so richtig weh.
Es tut dann eigentlich nicht mehr weh. Weil wenn es ganz doll eingeschlafen ist, merkt man gar nichts mehr.
Korrekt, dann steigst du aus dem Bett und dann fällst du um, weil du das Bein gar nicht mehr hast.
Genau, was schmerzhaft sein kann. Aber damals war ich noch jung und hatte elastische Knochen. Aber interessanterweise, was ich auch gerne mache, ist zum Beispiel, ich habe so eine Angewohnheit, wenn ich tagsüber so Powernap-mäßig mich irgendwo hinlege, dass ich den einen Fuß über den anderen tue. Mhm. Und das ist dann auch oft so, dass der Fuß, der unten liegt, dass der dann auch relativ schnell einschläft. Das ist aber was ich schon kenne. Passt ja alles zu deiner Beschreibung, wie das Phänomen kommt. Ich habe aber eine Fachfrage, wo du dann sagen kannst, oh, das weiß ich gar nicht.
Was ich ja in charmanter Offenheit durchaus zuzugeben pflege. Mhm.
Und zwar, ich habe den Eindruck, wenn also mein Bein, Hand, Fuß, was auch immer eingeschlafen ist, dass wenn ich es dann massiere, was dieses Phänomen, das du nennst es Wehtun, ich meine eher dieses Kribbeln, verstärkt. Also insofern, man muss sich da schon ein bisschen überwinden. Ich habe aber den Eindruck, wenn ich es massiere, erwacht es schneller wieder, um deinen Begriff zu benutzen. Ist das wirklich so oder ist das rein subjektiv? Weil wenn man etwas tut, geht die Zeit einfach schneller vorbei, als wenn man nur wartet.
Also ich würde eher These 2 glauben.
Habe ich befürchtet.
Weil du massierst ja eher nicht im Kniegelenk oder so, sondern eher den Muskel, der taub zu sein scheint. Oder die Stelle der Haut. Und da liegt das Problem ja eben einfach nicht. Also insofern kann das auch eigentlich die Lösung nicht sein.
Ja.
Ich habe noch ein anderes Problem, was eigentlich ganz lustig ist. Nämlich, ich kenne das als Kind, diese eingeschlafenen Füße oder Hände, kenne ich als Kind eigentlich nicht vom falschen Liegen oder so, sondern von Kälte.
Aha.
Kennst du das? Du bist als Kind im Schnee unterwegs, es ist einfach kalt und dann spürst du nichts mehr.
Ja, das kenne ich auch heute noch. Speziell in den Zehen oder so, wenn ich kein gutes Schuhwerk habe oder das nass wird.
Genau. Das Interessante ist, dass ich den Effekt nicht gefunden habe. Also ich kann jetzt nur ableiten, woher das kommt.
Taubheit bei Kälte?
Ja, ich kann das nur ableiten, weil wenn ich Nervenleitungsmessungen mache, also wir können Nervenleitungen messen, das ist ganz einfach. Ich lege Elektroden an und dann schicke ich einen Stromstoß zu einem Nerv, in einen Nerv. Und dann messe ich, wie lange dieser Stromstoß braucht, um an einer anderen Stelle dieser Gliedmasse anzukommen. Mhm. Also eine ganz schlichte Sache eigentlich. Und schätz mal die Geschwindigkeit im Nerv, was der so schafft.
Boah.
Ja, 2-3 Kilometer pro Stunde wäre schon schnell, weil der Körper ist ja nicht 2-3 Kilometer lang. Und
nee, jetzt wollen wir mal, also Lichtgeschwindigkeit ist irgendwie knapp
300.000 Kilometer pro Sekunde.
Genau.
Das ist schon ziemlich sportlich.
Sag mal die Hälfte.
So funktioniert das nicht. Didaktik funktioniert so nicht. Du gibst jetzt nach und gibst mir eine sehr, sehr geringe Zahl, also meinetwegen.
Oh, mit 5 Kilometern pro Sekunde.
Pro Stunde, ja. Wir reden in Kilometer pro Stunde, weil wir als Autofahrer das dann besser beurteilen können. Also 5 Kilometer pro Stunde wäre schon eine stolze Geschwindigkeit. Sind wir uns einig? Und jetzt überrasche ich dich mit der Tatsache, dass der Körper bei den schnell leitenden Bahnen knapp 450 Kilometer pro Stunde schafft.
Wow!
Das ist ja schon fast die halbe Schallgeschwindigkeit. Ja. Fängt der mit Lichtgeschwindigkeit an. Das ist didaktisch völlig daneben.
Also du willst sagen, unsere Nerven sind deutlich langsamer als Glasfaser?
Ja, das will ich damit sagen und ich will dich damit eigentlich begeistern, was mir in dem Fall dann nicht gelungen ist.
Nee, leider nicht.
Gut, ich begeistere dich durch den Gegensatz. Also die schnellen Fasern schaffen halbe Schallgeschwindigkeit und die langsamen Fasern...
Warte ganz kurz, die schnellen Fasern.
Ja, ja, in artikulierten Anführungsstrichen, schaffen halbe Schallgeschwindigkeit und die langsamen Fasern, also jetzt die richtig langsam, die schaffen so 1-2 Kilometer pro Stunde.
Ja.
Das ist aber auch nicht schlimm, weil die leiten so Signale wie Füllungszustand des Magens oder so. Das ist kein Notfall, das muss nicht schnell durchlaufen. Und die ganz schnellen Fasern, die leiten so Notfallsignale wie Schmerzen oder irgendwas. Plötzliche Hitze an der Fingerkuppe oder so.
Ja.
Und die schnellen Fasern, die sind auch relativ robust, die sind sehr dick. Die sind dick isoliert und dadurch leiten sie schnell. Und hätten wir nur schnelle Fasern, was ja auch schön wäre, dann müssten wir aber 10-mal so dick sein und wir hätten dann eine andere Körperform.
Ich habe mich schon gefragt, ob der Körper irgendwie Ressourcen sparen muss. Aber nein, es geht darum, dass der Körper dann schwer und träge wäre.
Der Körper wäre einfach viel, viel dicker.
Das heißt, wenn ich jetzt zunehme und Leute sagen, sag mal, hast du zugenommen, sage ich, du, ich habe meine Nerven isolieren lassen, ja?
Ich habe meine Nerven isoliert, deswegen reagiere ich jetzt auf einfach schneller.
Ja.
Und bei der Nervenleitungsmessung,
dieser
beschriebenen elektrischen Messung, da ist es so, dass in den Büchern steht, dass man sehr präzise auf die Temperatur achten muss. Also wenn du heute und morgen misst, dann musst du genau darauf achten, dass die Temperatur im Raum und die Temperatur der Haut sich nicht um zu viel Grad unterscheidet. Also wenn die 10 Grad kälter ist, dann ist die Nervenleitung sehr viel langsamer. Sodass also, wenn du durch den Schnee spazieren gehst und irgendwie leichte Sommerschuhchen anhast, dann kann es sein, dass die Nerven so runtergekühlt sind, dass die eben genau denselben Effekt haben, als wären sie abgedrückt. Und wenn sie dann wärmer werden, den Effekt kennt man ja, ne? Wenn du dann die Füße in warmes Wasser tust oder die mit dann massierst und dann die Nerven insgesamt wieder wärmer werden, dann ist die Leitung auch wieder da und dann kribbelt es genauso unangenehm wie bei Füßen, die eben durch Druck eingeschlafen sind.
Einer meiner Söhne und ich früher, weil jetzt gehe ich nicht mehr ins Fitnessstudio, er schon, haben beide den Eindruck, dass wir, auch wenn es sehr warm ist und wir aber Sport machen, speziell so Krafttraining, dass wir dann deutlich mehr Reserven haben. Bisher dachte ich immer, naja, die Muskeln sind wärmer, aber vielleicht das Bullshit. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die Nerven dann besser leiden.
Also ein bisschen besser leiden tun die tatsächlich. Aha. Aber ich glaube nicht, dass ihr Temperaturen erreicht, also unterschreitet, an denen das problematisch wird, umgekehrt. Mhm. Was mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit so ist, ist, dass die Muskeln sehr viel besser durchblutet sind bei der Hitze.
Ah.
Die sind natürlich durch die Aktivität sowieso durchblutet, aber insgesamt werden sie durch die Wärme wahrscheinlich immer noch mehr durchblutet und dadurch wird die Leistung auch gestiegen sein. Würde ich mir so erklären.
Wenn wir gerade an der Leistungsfähigkeit sind, gibt es irgendeine Frequenz oder eine Dauer von eingeschlafenen Gliedmaßen, wo man sich Sorgen machen muss, wo man dann sagt vielleicht, ah, na, das check mal lieber, wenn dein Arm irgendwie eine Stunde taub runterhängt oder so. Oder wenn du auch nach 5 Minuten Schlaf schon immer eingeschlafene Füße hast, da steckt irgendwas Bedenkliches dahinter?
Naja, dann schon. Dieser Effekt erstmal ist normal. Wenn er aber ständig auftritt, ist er nicht mehr normal. Mhm. Es sei denn, du liegst jeden Abend besoffen im Bett. Dann ist es wieder normal.
Aber dann muss man auch zum Arzt.
Nein, wir reden über reine Mechanik sozusagen. Wir reden über Mechanik und wir reden darüber, dass Nerven, die eigentlich ganz robust sind, die halten das eigentlich aus.
Ja.
Die können ohne weiteres 1 Stunde gedrückt werden oder so. Mhm. Dass Nerven permanent geschädigt werden und das tun sie eben an bestimmten Stellen, wo es natürliche Engen gibt. Mhm. Und diese natürlichen Engen können eben zum Beispiel der bekannte Karpaltunnel sein, darüber haben wir mal gesprochen. Ja. Das ist sozusagen eine sehr enge Stelle im Handgelenk, an der Innenseite des Handgelenks, wo auf beiden Seiten Bänder sind und diese Bänder lassen nur einen sehr schmalen Kanal offen für den Nerven und diese Bänder können einfach verdickt sein oder entzündet sein oder vernarbt sein und dann ist der Nerv permanent abgedrückt und nicht nach 2 Stunden, aber schon nach 2 Wochen oder so sollte man das einfach mal testen lassen. Und dann muss man es theoretisch operieren, weil irgendwann gibt der Nerv dann auf. Und das gilt auch für andere Stellen und das gilt eben auch für Bandscheibenvorfälle. Da ist es ja auch so, dass die Nerven durch relativ enge Stellen dann eben durch die Wirbelsäule gehen oder beziehungsweise es gibt Engstellen zwischen den Knochen und den Disken, also den Bandscheiben dazwischen. Mhm. Und wenn es da zu eng wird, ist es dauerhaft zu eng und dann ist dasselbe Problem und da muss man es eben operieren, um ihn zu befreien. Ein Nerv, der dauerhaft eingeklemmt wird, gibt auf, aber ein Nerv, der gelegentlich mal eingedrückt wird oder gedrückt wird, nicht. Also insofern ist das Einschlafen kein Problem, aber das dauerhafte Einschlafen natürlich schon.
Wenn ihr an dieser Stelle den Podcast durchgehört habt, vielleicht auch mehrere Folgen und komisch gesessen, dann ist jetzt die Stelle, wo ihr eure Extremitäten wieder aufwecken dürft.
Schüttel, bis es wehtut. Und dann ist wieder alles gut.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.